Herzlich willkommen zum Podcast AgrarScience Wissen Kompakt der HPLF Aaron bei Kumpenstein. Wir haben uns in vergangenen Gesprächen mit baulichen Möglichkeiten zur Klimaanpassung in der Tierhaltung beschäftigt. Und heute möchten wir zu einem Spezialthema informieren, die Dachbegrünung. Ich freue mich dazu, Dr. Wilhelm Kreis bei mir begrüßen zu können. Willi leitet die Abteilung für Vegetationsmanagement bei uns an der HPLF Aaron bei Kumpenstein. Er hat darüber hinaus eine große Expertise im Landschaftsbau und kennt sich auch bei der Anlage und Pflege von Dachbegrünungen sehr gut aus. Lieber Willi, herzlich willkommen zur Podcast-Serie.
Danke für die Einladung.
Willi, warum steigt derzeit das Interesse an Dachbegrünungen, auch in der Landwirtschaft? Wir finden sie ja im Hausbau. Und welche Vorteile hat eine Dachbegrünung?
Man muss sagen, mittlerweile sieht man schon, dass einfach die Temperaturen sehr hoch sind, vor allem im Sommer. Und durch eine Dachbegrünung kann man eigentlich das Ganze natürlich herunterkühlen, sozusagen. Die Vegetation am Dach trägt dazu bei, dass das einfach darunter auch kühler sein kann.
Warum ist kühl eigentlich?
Da gibt es eine Transpirationskälte, was entsteht durch die Verdunstung vom Wasser, von den Pflanzen.
Das Wasser wird aus der flüssigen in die gasförmige Phase und dabei entzieht es der Umgebung Temperatur.
Temperatur, oder? Und sinkt damit ab. Ist natürlich noch nur begrenzt möglich, weil ja irgendwo müssen die Pflanzen ja auch wachsen oder gedeihen können. Man kann natürlich nicht alles entziehen, weil sonst trocknet das Ganze natürlich aus. Mhm. Aber wie gesagt, das ist möglich an diesen Dächern, dass das eben ein bisschen kühler ist darunter vor allem auch.
Wie groß ist in etwa der Effekt, was man da so kühlen kann? Gibt es da Zahlen dazu?
Zahlen sind eigentlich nicht so vorhanden. Da gibt es ein bisschen was die Deutschen schon gemacht haben. Mhm. Aber natürlich kann man es nicht direkt vergleichen mit österreichischen Verhältnissen. Wir hoffen, dass wir in Zukunft vielleicht ein bisschen was zusammenbringen. Sind es 20-30%, wo man
runterkommt, die Temperatur absenken kann.
Aber es kommt natürlich auch auf die Schicht drauf an, was aufgetragen ist.
Wie ist das so eine Dachbegrünung im Winter bei niedrigen Temperaturen? Ist das da auch puffernd?
Im Winter bei niedrigen Temperaturen, nachdem das natürlich eine Masse oben drauf ist am Dach, puffert es schon ein bisschen zurück. Aber
es ist dann nicht so extrem kalt darunter sozusagen.
Das kann sein. Aber normalerweise sind ja diese Gebäude links und rechts offen, die mit. Deswegen, ich glaube, das Problem im Winter ist nicht so, dass es das dann.
Okay,
ja,
okay.
Wenn der Stall zu ist, okay, dann wird es schon sein, dass einfach diese Schicht das ein bisschen besser isoliert. Ja.
Wenn man sich so Dachbegrünungen anschaut, da sind ja oft auch besondere Arten oben eingesetzt. Hilft das ökologisch auch etwas?
Ich sage, wenn man eben wirklich solche extensive Pflanzen des Extensivgrünlandes verwendet, dann kann man natürlich auch dazu beitragen, dass man naturschutzfachlich und ökologisch auch das Ganze aufwertet und das als kleine Nische auch hat.
Okay, das heißt Bienenweiden zum Beispiel.
Bienenweiden, Schmetterlinge, Insekten, dass das wirklich dort auch am Dach sich die ansiedeln können und in der ausgeräumten Kulturlandschaft auch noch
so, also das so Gebiet Hotspots ein bisschen entstehen.
Genau, so Nischen haben, dass man sagt, okay, es sind so wie Inseln, von einer Insel zur anderen, dass man da auch dann das ein bisschen so nutzen könnte.
Ich meine, in manchen Bereichen, im städtischen Bereich, bemüht man sich ja auch, das Wasser sozusagen vor Ort zu halten und nicht gleich wieder abzuleiten. Erstens auch, um Überflutungen vorzubringen und zweitens auch Kühleffekte zu haben. Ja, wie schaut es mit dem Wasserrückhalten aus und erreiche ich auch ein bisschen einen gewissen Kühleffekt in der Umgebung?
Und erreiche ich durch diesen Rückhalt, durch diese Vegetationstragschicht oder weniger durch die Drainageschicht, aber durch die Vegetationstragschicht habe ich natürlich einen Rückhalt des Wassers. Wenn bei starken Niederschlägen, bis das durchsickert ist, dauert es länger, bis das in die Vorflut reinkommt. Für den habe ich natürlich einen positiven Beitrag. Und das Ganze ist, als wenn ich nur eine Dachfläche hätte, die komplett mit einer Folie oder mit Ziegel abgedeckt ist.
Und das hilft mir auch ein bisschen kühlen wahrscheinlich in der Umgebung, oder? Wenn im städtischen Bereich.
Im städtischen Bereich, jede Vegetation, jede Pflanze trägt dazu bei.
Hilft. Das kann man natürlich auch am Bauernhof nutzen.
Kann man am Bauernhof auch nutzen, da ist jetzt wahrscheinlich nicht so das Ausschlaggebende in der Landwirtschaft, aber im städtischen Bereich ist das natürlich umso wichtiger, dass man da nicht nur versiegelte Flächen hat.
Wenn man jetzt ein bisschen die bautechnische Ausführung von so einem Flachdach anschaut, viele haben ja Angst, ein Flachdach anzulegen, weil es natürlich möglicherweise einrinnen könnte, wenn man es nicht gescheit ausführt, oder? Was kannst du dazu zum Aufbau prinzipiell sagen und auch statische Dinge?
Ich sage statisch, weil man jetzt, wir sprechen jetzt da wirklich von extensiven Begrünungen. Da sagen wir, da sind wir maximal bei 10 bis 20 Zentimeter, was wir als Substrat draufgeben.
Extensive Begrünungen meinst du, dass wir Pflanzen dort oben wachsen haben, die wir nicht viel pflegen müssen, die nicht viel Biomasse produzieren, aber
auch das. Aber extensiv ist eben das im Vergleich zum intensiven Dachbegrünung ist einfach der Substrataufbau um einiges geringer und damit auch die Belastung am Dach um einfach geringer. Das heißt, ich kann solche ganz flachen Aufbauten, wenn man sagen wir flache Aufbauten, auch auf einem normalen Flachdach hingeben. Die Statik hält es aus, da sind wir bei 150 bis 300 Kilogramm zusätzlich.
Da ist jetzt das Wasser berücksichtigt und das Substrat selber.
Genau, ja.
Okay.
Mhm. Wo ich dann drinnen bin und da kann ich sagen, ja, es ist jetzt nicht so extrem, dass ich da was weiß ich, was für statische zusätzlichen Aufwand habe.
Okay, also 150 bis 300 Kilogramm so pro Quadratmeter.
Pro Quadratmeter.
Wenn es Wasser gesättigt ist dann.
Wenn es Wasser gesättigt ist, ja, können wir dorthin. Okay. Und das kann man sagen, das ist das, was zusätzlicher da aufs Dach Belastung hinkommt. Aber wenn ich jetzt da Schneelast rechne, muss ich ja sowieso ganz andere Mengen.
Und das betrifft ja vorwiegend den Sommer oder ist im Winter, oder kann man im Winter sagen, im Winter sind die 300 Kilogramm, wenn es 300 wären, immer da, weil es eher feuchter ist? Oder
das ist jetzt eine gute
kommt da der Schnee noch dazu?
Da kommt natürlich der Schnee noch dazu.
Okay, den muss ich schon dazu erzählen.
Den muss ich dazu erzählen, ja. Aber normalerweise ist Schneelast so hoch berechnet, dass ein Flachdach nicht nachgibt.
Ja, also man hat den Spielraum drinnen.
Den Spielraum habe ich normalerweise drinnen, aber natürlich gehört es abgeklärt.
Ja.
Wenn ich sehr, sehr weite Spannweiten habe, ist das nicht zu berücksichtigen.
Ist klar.
Und da sage ich immer, lieber dünneren Auftrag machen. Und da gibt es halt schon spezielle Substrate, die ich auf draufgeben kann, die sehr wenig Gewicht haben im Verhältnis zu dem, was ich eine normale Erde zum Beispiel draufgeben kann.
Wenn das wir, ganz jetzt sind wir ja schon eigentlich, jetzt gehen, schauen wir ein bisschen auf den Aufbau. Fangen wir mit dem Gefälle an. 10% Gefälle, 30% Gefälle, 0% Gefälle.
Ich sage, ein bisschen Prozentgefälle soll ich haben, zumindest 2%, damit das Wasser abrennen kann, dass sich das oben nicht anstaut. Mhm. Und dann kommt es eben darauf an, ja, ich werde jetzt schauen, dass ich relativ flach bleibe, weil einfach alles andere dann schon anfangen rutschen. Je steiler ich reinkomme, brauche ich dann irgendwelche Taschen oder irgendwelche also mechanischen
zwischen Rückhalt. 2 und 6 Prozent?
Genau, zwischen oder? 2 und 5, 10%, aber dann mehr würde ich nicht draufgeben.
Okay.
Auf den und auf das kann man es beziehen und da rutscht auch das Material nicht ab.
Okay, also einmal ein Gefälle. Was ist dann, und ich habe es ja schon gelesen, deinen Artikel, es gibt ja einen dreischichtigen Aufbau. Und wenn wir jetzt von unten nach oben gehen, was ist das Unterste, was dann draufkommt?
Das Unterste, was eben draufkommt, ist einmal eine Folie, die was eben dicht sein muss.
Was nimmt man da? Wo kriegt man die her?
Es gibt eben Kautschukfolien, es gibt PVC-Folien. Es ist am Markt mittlerweile sehr gute Folien erhältlich. Und je, oder PE-Folien, Polyethylenfolien, die sind noch länger haltbar. Mhm. Das ist natürlich das, was ich normalerweise im Hausbau auch einsetze. Und wenn das von einer guten Firma gemacht wird, habe ich auch nicht mehr das Problem, dass da irgendwie das Wasser dann auch durchrennt.
Meinst du, sagst noch länger haltbar, reden wir da von 30, 40, 50
Jahren? Da reden wir von 30, 40 Jahren. Das okay. Wissen wir, dass das funktioniert. Mhm. Auch im Hausbau. Und durch diese Abdeckung der Folie eigentlich habe ich sozusagen sogar eine positive Wirkung, einfach weil die Sonnenstrahlung nicht direkt immer auf der Folie drauf ist.
Okay, weil ja das auch UV-Licht und so hat.
Genau, das UV-Licht eigentlich auf das eine geht. Oft ist eben die Attika, was ich am Rand habe.
Das ist die Herausforderung, gell?
Das ist die Herausforderung, dass da über die Folie rauf geht und dann im Sonnenlicht, so wie bei Tag und Nacht, dass da dann zu viele UV-Strahlen dabei sind und da wird dann die Folie, vor allem das PVC, wird dann spröde. Mhm. Aber wenn ich eine Polyethylenfolie nehme oder Kautschukfolien, die halten sowieso.
Ah, das ist schon mal eine wichtige Information. Okay, und wenn man jetzt dann die Folie aufgebracht hat, am besten von einem Spezialisten, würde ich
genau.
sagen, dann könnte man aber wieder selber weiterarbeiten, oder?
Ja, was eben wichtig ist, dass ich sozusagen dann ein Schutzvlies aufbringe, ein Bauvlies, dass
okay. die Folie geschützt ist. Das schützt ist. Die Folie vor dem Druck ein bisschen, oder?
Und das schützt dann die Folie vor mechanischer Belastung,
ja. genau.
Das ist einfach wichtig, dass ich das drauf gebe, außer bei Kautschuk da ist. Das hält es auch so aus. Und dann gehe ich her und, so wie es bei uns im Inneralbinen ist, dann schaue ich, dass ich die Drainageschicht einbaue. Das heißt, entweder ein gewaschener Schotter, ein Schotterkörper, dass einfach das absitzen kann, oder ein Spezialmaterial, was ich heute schon kriege, ob das so einfach ein bisschen was das Wasser ableitet, dass das nicht komplett steht dort auf dem Dach
drauf. Und wie dick ist, wie hoch?
Da reden wir von ja, ein paar Zentimeter bis zu 5 Zentimeter.
Okay.
3 bis 5 Zentimeter, das heißt, das ist einfach die unterste Schicht, die was ich dann habe. Dann wenn das Wasser durchsickert, dass es wieder zusammenrennen kann.
Und da klopfe ich gleich Erden dann drauf.
Nein, nicht ganz so. Es kommt darauf an,
mein Onkel. Das wäre kontraproduktiv.
Es sind ja Möglichkeiten, wo ja Erden draufklopfen. Wir sagen eher, wir gehen her und sagen, wir nehmen ein ganz spezielles Substrat, wo wir da im Endeffekt aufs Material von Ort zurückgreifen. Das ist dann bei uns ein Sand, was wir da verwendet haben.
Der Sand ist jetzt, oben ist ja ein Vlies dann noch, oder? Es kommt
genau,
da oben auch noch ein Trennvlies. Also wir sind jetzt, unten ist die Drainage und genau. Dann ist ein Trennvlies.
Ein Trennvlies, damit sich einfach das Material von oben nicht in die Drainage verschlemmt.
Also die Drainage soll immer soll von Feinteilen frei bleiben. Das ist das Ziel, oder? Damit das Wasser abgeleitet wird.
Das Wasser abgeleitet wird. Und dann können wir oberhalb sozusagen, das heißt bei uns dann die Vegetationstragschicht, das heißt, wo die Vegetation wachsen kann, das kommt dann oben drauf und da haben wir alle Möglichkeiten.
Ich würde halt extensiv bist du da unterwegs, gell?
Genau, mir würden vorschlagen, sehr, sehr wenig Humusanteil,
ja.
Sehr, sehr wenig Nährstoffe, weil je mehr Nährstoffe drauf haben, umso mehr Wachs drauf und da muss es natürlich umso mehr pflegen.
Das heißt, das Ziel bei extensiven Dachbegrünungen, das wird man auch auf Bauernhöfen, auf Stallungen, auf Hallen so machen, ist eher wenig Vegetationsmaterial pro Jahr da zu erzeugen und das erreiche ich, indem ich nährstoffarm bin.
Genau, indem ich nährstoffarm bin.
Was heißt Humusanteil?
Humusanteil, wir sind da bei ein paar Prozent, wir haben 10 Masseprozent
okay.
Humus, was wir da eingemischt haben.
Der Rest ist Sand.
Das ist ja 0,4er Sand.
Okay,
das
Sand.
So, okay. Der ganze Sand, was wir verwendet haben, wir haben hier einen Dachstein, von Dachsteinkalk, haben wir ja vor Ort. Wir haben gesagt, okay. Wir nehmen jetzt kein spezielles Substrat.
Wenn du weißt, das ist jetzt die Begrünung, die wir vor Ort jetzt nicht auf dem Dach bei uns auf einem im Schulgebäude haben.
Oder nein, im Schulgebäude ist ein bisschen noch leichteres drauf, da ist Kleelit drauf, das ist ja ganz ein spezielles Material, das was einfach für Dachbegrünung noch weniger Gewicht hat, Wasser speichert und das an die Pflanzen wieder abgibt, das ist noch ganz was Leichteres, das was oben drauf ist und das funktioniert auch. Okay. Da ist auch sehr wenig Nährstoff dabei, aber trotzdem genug, dass einfach das Kräuter des Extensivgrünlandes dort auch überleben können und das auch nutzen können und wachsen können, ohne dass jetzt was weiß ich, wie viel Wolle drauf hat oder Biomasse produziert wird.
Okay, also damit, weil das sehr wichtig ist, glaube ich, das nochmal zusammenfasse. Oben auf ist sozusagen diese Schicht, wo die Wurzeln dann sind, wo die Pflanzen arbeiten, die soll möglichst nährstoffarm sein.
Genau.
Dann ist ein Schutz drinnen ein Vlies, das verhindert, dass die Feinteile in die Drainage ein. Und darunter ist wieder ein Vlies, das schützt die Folie vor der mechanischen Belastung. Das ist sozusagen der Aufbau. Und darunter ist meistens, was ist ganz darunter? Holz oder Beton?
Entweder mache ich Stahlbetonkonstruktion, aber bei Stallungen wird es meistens Holz sein. Vor allem bei den Kuschetten und so weiter, da habe ich einfach den Holzaufbau drunter. Und damit bin ich dann schon drunter drinnen. Und wenn einer jetzt nur ganz sozusagen möchte, dass das nochmal besser isoliert ist, dann könnte er Isolierung auch einbauen, dass er einfach nochmal das Ganze
von unten
ist, eine Isolierung reingibt.
Ah, Isolierung, okay.
Dass er einfach dann nochmal von der Wärme besser von außen geschützt ist.
Okay, okay.
Muss nicht sein, wenn wir ja schon 10, 15 Zentimeter drauf haben.
Okay. Und jetzt der Hobby sozusagen das angelegt, jetzt geht es um das Saatgut, oder? Und die Jahreszeit, wann ich das vielleicht auch ausbringe. Über die zwei Sachen kennt man jetzt.
Das können wir auch noch reden. Wie gesagt, es ist natürlich auch meistens, sagen wir bei so Baumaßnahmen, schön wäre es natürlich, wenn man das in zeitigen Frühjahr dann könnte machen oder im April. Aber meistens sind die Baumaßnahmen so, dass das halt immer ein bisschen Herbst reingeht. Und da ist dann, wenn es solange es August ist, kann man es noch ausbringen. Sie brauchen natürlich Zeit, bis sie keimen. Und wenn sie dann keimen, dass sie sich etablieren können, sonst würde ich bis ins nächste Jahr warten. Und
das heißt, dann die Baumaßnahme ist im September, Oktober erst fertig geworden, dann nicht mehr einsehen, sondern das einmal anlegen und erst im Frühling dann einsehen.
Genau, es kann funktionieren. Da gibt es eben die Methode der Schlafsaat, wo der Samen schläft am Dach oben und dann eben man da keimt, wenn es dann wirklich wieder warm wird. Aber es kann in die Hosen gehen, wenn es ein Schirn haben, wenn man einen Wintereinbruch haben, wo es recht warm ist, dann kann es passieren, dass das ankeimt, aber die Wurzeln dann wieder.
Das heißt, Schlafsaat wird heißen, ich sehe es möglichst erst, ich sage jetzt November, Dezember und hoffe, dass dann nicht mehr warm wird.
Genau,
vom Schnee. Und dann kann es funktionieren. Aber das Saatgut ist ja nicht so billig, oder?
Das Saatgut ist nicht billig, es ist wirklich, wenn wir es auf Saatgut zurückgreifen, ich würde hier komplett eine Kräutermischung nehmen, ohne Gräser.
Okay.
Komplett extensiv. Und wir brauchen aber da 2 bis 3 Gramm pro Quadratmeter. Man kann sich das vorstellen, das ist eine sehr, sehr geringe Menge.
Also, das darf dann auch teuer sein und das kostet nicht
mehr. Das darf dann schon teuer sein, kostet schon. Wenn wir es umrechnen, sind wir bei solchen Saatgutmischungen mit reinen Kräutern, wenn wir jetzt auch noch sagen regionale Herkunft, wenn wir sagen österreichische Saatgut, was da produziert
wird. Das macht Sinn für die Bienen auch natürlich.
Macht natürlich Sinn. Und für die Insekten, weil ich dann wirklich Pflanzen habe, die aus der Region stammen. Da sind wir bei Preise zwischen, ja, wenn wir es heute schon rechnen, zwischen 70 und 80 Euro pro Kilogramm. Mhm. Aber ich brauche natürlich nur 2 bis 3 Gramm pro Quadratmeter.
Okay, naja, dann
geht es, ja, kann man sich das hochrechnen, ein bisschen was kommt natürlich zusammen, aber ich würde auf sowas zurückgreifen und keine Rasen ansehen, weil ich sage, das ist ja wieder Arbeit, was wir machen am Dach. Aber wenn einer mag, kann er gerne sozusagen.
Aber dann
muss er mehr nach, aber es wird mit so einem komplett extensiven Substrat, wie wir gerade gesprochen haben, wird es nicht funktionieren, weil die Gräser brauchen Nährstoff und da brauchen wir schon ein bisschen mehr an.
Okay, und wenn ich jetzt das Saatgut besorgen will, wo kriegt man das?
Ja, es gibt in Österreich eben Firmen, da gibt es zertifizierte, da gibt es das Gumpensteiner Herkunftszertifikat, beziehungsweise Firmen, die Revise, was wir zusammengeschlossen haben, solche Saatgutproduzenten. Und unser Material, wir haben da Kooperation mit der Firma, mit der Kärntner Saatbau, die unser Material, was wir gesammelt haben und Basis vermehrt haben, eben weiter vermehren mit Bauern und das. Bei dieser Firma kann man
und
das dann.
Und das auch ist dann, erhalten. Das heißt Dachbegrünungssaatgut oder
wie ja, das ist heißt, das? Das heißt eigentlich, wenn man reinschaut, Gumpensteiner Dachbegrünungssaatgut. Okay. Mischung,
okay.
Das gibt es noch und wir haben eine spezielle Mischung zusammengestellt, wo man das dann verwenden
kann. Was ist da drinnen zum Beispiel? Kannst du ein paar Arten sagen, die da drinnen
sind? Ja, wir haben da ja angefangen von ein bisschen an Salbei haben wir drinnen, ist ein bisschen Margeriten drinnen, bis hin zu Nelken, unterschiedlichen Nelkenarten, was wir drinnen haben.
Also ja. Das blüht wirklich sehr schön und ist das auch mehrjährig dann?
Es ist eben ausdauernd und mehrjährig, das Ganze. Mhm. Ja, und das macht dann auch den Sinn. Wir haben im Thymian zum Beispiel auch ein bisschen was drinnen. Mhm. Der ist ja gar nicht so leicht zum Reproduzieren oder zum Vermehren, weil er sehr niederwüchsig ist.
Ja.
Aber der ist natürlich am Dach oben optimal für diese zeitweise sehr trockenen Verhältnisse.
Okay, gibt es so ausläufertreibende Dinge auch, die ihr drinnen habt?
Ausläufertreibend. Was haben wir da irgendwie gesagt? Das wäre immer
Sedum zum Beispiel was?
Sedum ist ein bisschen was drinnen, das ist natürlich jetzt auch, Sedum, wenn wir sagen, das ist natürlich auch fürs Dach immer gut, wenn ein bisschen was drinnen ist, aber am Sedumsprossen, das ist auch ein bisschen was drinnen. Ja.
Okay. Also es macht Sinn, gutes Saatgut zu verwenden und nicht auch irgendeine Blühmischung von irgendwo her zu verwenden, weil das für die heimischen Tierarten dann nicht so wertvoll ist.
Genau,
oder?
Für die ist nicht so wertvoll.
Und es fällt auch mehr aus vielleicht im Winter, oder?
Das ist das Nächste. Was man kann natürlich Versuche machen auf seinem Dach und probieren. Mhm. Kann man gerne auf solche Blühmischungen zurückgreifen, aber das sind normalerweise diese Standardmischungen, sind normalerweise ein- oder überjährig und halten aber, sind aber nicht ausdauernd.
Okay. Gut, wenn ich jetzt das Saatgut mir gekauft habe, es ist die richtige Zeit. Wie bringe ich das aus? Händisch wahrscheinlich, weil ich werde da jetzt nicht mit einem großen Güttler oder mit irgendwas rauf.
Das kann ich händisch ausbringen, ist überhaupt kein Problem. Was ich natürlich bei diesen geringen Saatgutmengen nehmen muss, dass ich es einfach verstrecke, entweder mit einem Quarzsand oder mit einem Grieß. Das ist Strecke,
das sage ich rein und dann.
Genau, schön durchmische und mir das dann. Und dann bringe ich es aus und dann kann ich sagen, weil ich brauche zwischen 10 und 15 Gramm pro Quadratmeter. Ich bringe relativ leicht aus, aber so niedrige Menge bringe ich
es. 2 Gramm aus. Geht nicht. Das und geht dann nicht. Einarbeiten oder verdichten? Ja,
gut, ganz leicht, wenn mit dem rechten Oberflächlich ein bisschen aufheigen.
Brauche ich nicht anpressen so sehr.
Auch nicht, das Saatgut ist so klein und da geht es ja davon aus, das muss nicht eingegraben werden oder soll gar nicht
Lichtkeimer
eingegraben werden.
Lichtkeimer eher?
Sind alles meistens ein Lichtkeimer. Und sie sagen ja nicht, die Samengröße zeigt auch, wie tief sie in die Erde kehren. Und da sind eigentlich nur oberflächlich ein bisschen.
Das heißt, die sind so fein, je feiner, je kleiner der Samen, umso höher liegt er normalerweise beim Aussaaten.
Beim Aussaaten, ja.
Okay, und das sind alles feine Samen?
Das sind alles sehr, sehr feine Samen. Mhm. Und die müssen eigentlich oberflächlich und nur ganz, ganz seicht eingearbeitet werden sollen.
Soll ich dann bewässern oder so, wenn ich es kaum könnte?
Wir haben Versuche gemacht mit Bewässern und es hat eigentlich meistens einen negativen Einfluss.
Okay.
Weil wenn ich mal anfange zu bewässern, muss ich immer bewässern, weil es darf ja nicht austrocknen.
Okay.
Und da haben wir die besten Erfahrungen eigentlich gemacht, weil wir gesagt haben, so und jetzt ist es einmal ausgebracht, dann lassen wir es so und wenn der Regen kommt, dann fangen wir es an keimen.
Okay, wenn ich jetzt in Richtung September, Oktober komme, dann habe ich einfach das Pech, dass dann die Pflanzen sich bis zum Winter nicht ausreichend etablieren, oder?
Genau.
Und dann ausfallen über den Winter.
Ja. Okay. Das sollte sein, die meisten haben gesagt, das meiste, was wir verwenden, sind die Kräuter drinnen. Diese Kräuter bringen eine Primär- oder eine Pfahlwurzel aus. Und wenn die nur zu wenig im Boden verfestigt ist, dann durch die Gefrier hebt sie es aus und reißen dann ab. Und damit ist die Pflanze dann kaputt. Das ist schon das Problem.
Ein Stichwort gesagt, Pfahlwurzeln. Das klingt dramatisch, wegen Wassereintritt ins Gebäude. Ja. Und ich sage, warum ich weiter rede, ist, wenn da oben jetzt der Bammel anfangen zum Wachsen nach ein paar Jahren. Wie geht man damit um und wie sind die Fallwurzeln von diesen Pflanzen zu sehen?
Nein, wir haben gesagt, die Kräuter, die sind nicht so stark. Das ist durch Hobbywurzeln.
Okay.
Das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn ich durch die Drainageschicht durch und dann die Folie aufmachen, das geht eigentlich gar nicht. Aber natürlich, wenn ich jetzt Sträucheranflug habe, dass ich dann eben zum Beispiel Eschen habe, die können natürlich schon davon hergehen und dann keimen und dann ganz schön sich ausbreiten.
Und deswegen, das ist dann gefährlich?
Gefährlich. Normalerweise wurzeln auch solche Bäume nicht durch das Substrat durch und vor allem, wenn ich so eine dünne Substratauflage habe, können sie sich auch nicht groß etablieren.
Okay, sie werden jetzt so stark, dass das...
Können eigentlich gar nicht so stark werden.
Aber sonst müssten sie halt ausreißen, oder?
Sonst müsste man schon, die Kontrolle muss man schon einmal im Jahr machen, ob sich da irgendwo Sträucher anflogen sind, dass man die einfach frühzeitig ausreißt. Aber normalerweise bei einem sehr, sehr extensiven Substrat haben die trotzdem keine Chance, sich groß zu etablieren.
Okay, und jetzt habe ich das angelegt, es ist August. Bis was du im nächsten Jahr drauf dann?
Im nächsten Jahr, ich brauche eigentlich, wie gesagt, ich kann, wenn es wirklich komplett Nährstoff auf mich und organischen Langzeitdünger nehmen, ganz ein bisschen was, aber ich würde es einmal wachsen lassen, im nächsten Jahr drauf kontrollieren. Aber wie gesagt, diese Pflanzen wachsen sehr langsam. Im zweiten Jahr sind also die schönen Blüten da, im dritten, vierten
Jahr. Im zweiten Jahr heißt nicht, im Folgejahr sind noch nicht so viele Blüten.
Wenn ich es jetzt im August erwische, kann es sein, dass im Folgejahr schon Blüten da sind.
Okay.
Aber es ist jetzt nicht so gedacht, dass das intensiv blüht, dass da alles voller Blüten ist.
Okay, das kommt erst dann.
Genau, und es soll relativ wenig blühen, einfach nur an der wenig Biomasse und produzieren.
Soll ich das da oben 10-mal machen im Jahr oder
Nein,
so?
Überhaupt nicht. Eigentlich brauche ich da gar nichts machen, wenn ich solchen extensiven Aufbau habe.
Nicht einmal.
Das Biomasse, was zuwächst, das fällt eh wieder um, bildet ein bisschen Nährstoff. Kann sich natürlich auch versammeln wieder und auf offene Stellen sind, kann es weiter wachsen. Eigentlich brauche ich da nichts aufgehen. Eher wenn ich wirklich einen humusreichen Aufbau habe, dann muss ich schon schauen.
Dann wird es aber arbeitsintensiv, dann wird es auch gefährlich vielleicht.
Ja. Und muss ich natürlich auch sichern am Dach haben, ja. Aber wir haben es eh bei uns in der Schule umgesehen. Wenn es so ein extensives Substrat ist, dann ist eigentlich der Zuwachs, der Massezuwachs ist so gering.
Es sind oben unterschiedliche Varianten, weil es gibt schon Varianten, die gemäht werden müssen oben auf der Schaufel.
Das ist eigentlich da, wo das im Bereich der Photovoltaikanlage, da haben sie das Problem, weil die Beschattung mehr da ist, die Feuchtigkeit mehr da ist und da die Pflanzen einfach dann besser wachsen können.
Okay, obwohl das gleiche Saatgut ausgebracht
ist. Eigentlich das gleiche Saatgut ausgebracht und da im Schattenbereich, da kann schon sein,
dass eine Pflege notwendig ist.
Ja, und ich weiß nicht, was alles für Nährstoffe dazukommen. Das weiß man ja oft nicht. Es ist natürlich ein bisschen ein Stickstoffeintrag haben wir auch von der Luft her.
Das ist klar, Phosphor kommt von außen, also es kommt.
Es kommt schon ein bisschen was her und wenn es da das so ist, dass da dann, ja,
weiß ich nicht, was sonst noch um ist.
Ja. Vielleicht sind auch Vögel oben und irgendwelche Sachen, die was da Nährstoffe hinterlassen, da kann schon sein, dass es ganz schön wächst.
Okay, also dann braucht es eine Pflege.
Dann braucht es eine Pflege, da würde ich eben sagen, da wäre es am sinnvoll auf solchen Flächen, dass man dann Mitte Juli, Ende Juli mal das Ganze schneidet.
Nicht zu früh, weil die dann die Kräuter umbringen, oder?
Ja, na, umbringen tue ich es nicht, aber sie haben im Endeffekt, sie können dann keine Samen produzieren und auf Dauer halten sie es einfach nicht aus, wenn ich es immer wieder früh schneide. Deswegen würde ich es Ende Juli machen und dann, wenn es wirklich sehr viel Biomasse ist, ich würde es liegen lassen, so wie bei der Heuwerbung, und dann das, was überbleibt, abtransportieren.
Das liegen lassen hat den Vorteil, dass die Samen ausfallen,
genau. Und wenn ich sage, ich möchte aber nicht, dass die Biomasse mehr wird, dann müsste ich das einfach da mähen und wirklich dann zwei Tage später abtransportieren, aber es bleibt normalerweise nicht gerade sehr viel Masse dann über, wenn es trocknet ist.
Wenn wir jetzt, sind wir eh schon eigentlich relativ gut durch, wie lange hält so ein Pflanzenbestand dann auf einem Dach?
Ich sage, wenn es wirklich halbwegs passt, dann sind wir auch die nächsten 15 Jahre sicher glücklich mit dem Pflanzenbestand. Und wenn es wirklich, wenn es nicht so viel Biomasse dazukommt, kann man davon ausgehen, dass das eigentlich ewig hält.
Okay. Gibt es dazu auch Normen, wie man sowas aufbaut?
Es gibt da, dazu gibt es einige Normen eben, da gibt es die Ö-Norm. Von der ÖKL gibt es ja immer auch ein Infoblatt, wo man sie nachlesen kann.
Okay.
Wenn man das aufbauen kann, die haben da ein bisschen weiter ausführlich auch, welche unterschiedlichen Varianten eben gibt. Das könnte genau auch mehr ins
Das können wir dann auch praktisch bei unserem Podcast verlinken, dass man diese Quellen dann
genau, ja. Dass man da auch nachlesen kann. Es gibt da einiges und auch in Deutschland haben wir einiges an Richtlinien, wo es da Vorgaben gibt und da gibt es dann genau eben diese Vorgaben. Eher die technischen Sachen sind da genau abgehandelt.
Okay. Könnte man da auch sozusagen irgendwelche gefährdeten Orten, die es vom Aussterben bedrohte, einsetzen um und das ein bisschen als Hotspot nutzen? Ist das eher Thema jetzt schon?
Man könnte es eigentlich schon nutzen, ja. Vor allem diese Arten des komplett extensiven Grünlandes, wo wir wirklich sagen, wir sehr, sehr wenig Nährstoffe brauchen, die könnte man wirklich besammeln, natürlich immer mit Absprache mit Naturschutz oder eben auch mit Besitzer.
Das ist klar.
Und dass man so regional wirklich das besammelt und dann dort ausbringt und schaut, dass man dort
das heißt, da könnte man das ein oder andere ausprobieren als Bauer, als Bäuerin, wenn man das interessiert.
Ja.
Gut, gibt es aus deiner Sicht noch ein paar irgendwas zu sagen in dem Zusammenhang, was du noch mitgeben willst auf den Weg?
Na, ich glaube, von denen, ich sage, für uns ist natürlich immer interessant, wenn jemand solche Flächen aufbaut, kann uns ja gerne bei uns melden, wir können gerne unterstützen.
Okay, und da ein bisschen begleiten und Informationen wieder zurücknehmen und dann wieder multiplizieren.
Genau, und das geht es ja auch, dass man wieder Erfahrung sammelt, dass man weiß, wie schaut es aus, wenn jemand halt nicht nach diesen Vorgaben macht, wie wir sagen, sondern halt sehr, sehr Biomasse oder einen Humus hernimmt, was einfach umfällt, man Stallblau. Da bin ich auch schon gespannt, da haben wir letztes Jahr mit Landwirten Kontakt gehabt, bin schon gespannt, wie das dann in 2, 3 Jahren ausschaut, wie sich das dann dort etabliert hat.
Okay. Willi, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ich glaube, es waren einige interessante Dinge dabei. Ich glaube, dass das ein Potenzial hat, dass es auf vielen Stallungen oder auf Ausläufen, Stallungen, Dächern hinpassen könnte. Und ich hoffe, dass für Sie etwas Interessantes dabei war. Und ich freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Podcast-Serien wieder bei uns zu Gast sind. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen.
Raum für Knochenstein.